Matthias, ich habe ja so ein bisschen Geld auf der Bank.
Okay.
Und was soll ich damit machen?
Oh, da würde mir was einfallen. Also ist ja bald Weihnachten. Ich hätte da ein paar Ideen.
Auch das. Ich dachte eher so in Richtung ETFs und Aktien und so.
Also Geldanlage. Ja, hast du sowas denn? Aktien, ETFs? Ich meine, es lohnt sich ja gerade. Seit Trumps Wahlsieg steigen die Kurse.
Hab ich nicht. Und damit bin ich gefühlt in meinem Umfeld die Einzige, die keine hat. Und ich habe mich gefragt, ETFs kaufen und Aktien, geht das zusammen mit Klimaschutz? Oder verrate ich dann meine Klimaideale, wenn ich jetzt zur Kapitalismus-Ultra werde?
Ja, das ist unser erstes Thema heute. Nachhaltig, also grün investieren, geht das überhaupt? Und worauf muss man da achten?
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Eure News zu Klima, Mensch und Natur.
Hi, wir sind Matthias Wurms.
Und Ann-Kathrin Horn. Wir sind aus den Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten und schauen jede Woche, was so los ist in Sachen Klima und Artenschutz.
Und diese Woche reden wir über Geld anlegen. Vor ein paar Tagen haben nämlich Fachleute der Bundesregierung einen Bericht übergeben und da stehen ganz viele Empfehlungen drin, wie Geld von Privatleuten genutzt werden könnte, damit die Wirtschaft, also Unternehmen, nachhaltiger und grüner werden.
Und ich finde das mit dem Geldanlegen sehr spannend, weil, wie gesagt, um mich herum reden immer alle ständig von ETFs. Und das heißt ja auch von der Politik immer wieder, dass wir privat vorsorgen sollen fürs Alter.
Ja, könnte sinnvoll sein. Und mit den ETFs ist das ja auch eigentlich ziemlich einfach. Das ist ja ein bisschen anders als klassische Aktienfonds. Bei den klassischen, da suchen Menschen, also Fondsmanager aus, welche Unternehmen damit drin sind. Bei ETFs macht das kein Mensch. Da investiert man einfach gebündelt in bestimmte Branchen oder in bestimmte Teile der Weltwirtschaft. Das kostet dann weniger Gebühren und es geht ganz einfach mit Apps.
So, und mein Problem ist aber, mir ist ja Klimaschutz und Umweltschutz und Nachhaltigkeit schon sehr wichtig. Und ich denke, wenn ich da mitmache beim Anlegen, also wenn ich investiere in ETFs oder gemanagte Aktienfonds, dann pumpe ich ja Geld in ein System, das die Welt eigentlich kaputt macht. Ja. Also weil die meisten Unternehmen, die gute Zahlen haben, die beuten ja Ressourcen aus.
Ja. Aber es gibt ja auch Firmen, die für mehr Klimaschutz sorgen oder für mehr Naturschutz. Also ich sag mal Recyclingfirmen zum Beispiel oder Firmen, die Technik für Solarenergie herstellen oder für Windenergie. Ich meine, es ist doch besser, wenn dein Geld da landet, als dass es auf dem Konto rumliegt, wo die Bank dann ja auch Sachen damit macht, die du nicht kontrollierst. Und in diesem neuen Bericht, da steht ja auch drin, dass dein Geld helfen könnte, für mehr Nachhaltigkeit zu sorgen und für eine schnellere Energiewende.
Ja, ich habe mir diesen Bericht angeschaut und ich habe mir auch angeschaut, wie das ist mit diesen Aktienfonds, auf denen draufsteht, dass sie grün sind oder nachhaltig, ob die wirklich so grün sind.
Na, und? Sind sie's? Sag mal, du grinst schon so.
Ja, es gab vor kurzem eine große Zusammenfassung von der Stiftung Warentest. Die hat mehr als 1000 gemanagte Aktienfonds und ETFs geprüft, die von sich sagen, dass sie nachhaltig sind. Zum Teil haben solche Fonds dann auch Siegel. Da gibt es ESG oder SRI oder in Deutschland auch FNG mit mehreren Stufen. Da geht es dann nicht nur um Klimaschutz, sondern auch darum, wie sozial die Unternehmen sind. Aber wenn man da, wie Stiftung Warentest, ganz strenge Maßstäbe anlegt, also schaut, wer ist denn wirklich nachhaltig, dann kommen da nur 11 auf eine hohe Punktzahl.
11? Also mehr als 1000 schreiben bei sich drauf, dass sie nachhaltig sind, aber am Ende kommen nur 11 wirklich durch die Prüfung. Ich meine, was heißt denn da eigentlich dann nachhaltig?
Ja, dafür gibt es halt keine klare Messlatte. Also die EU zum Beispiel sagt, dass auch Atomkraft und Erdgas nachhaltig sind, weil beides ist besser als Kohle.
Okay, das ist so ein kleiner Grund, ja.
Oft sind bei den Fonds mit den nachhaltigen Siegeln auch die größten Player am Aktienmarkt mit dabei. Das sind Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon und Meta. Und die dürfen da auch mit dabei sein, ohne dass sie aktiv was für Klimaschutz oder Sozialstandards tun. Weil nachhaltig heißt auf dem Finanzmarkt auch, welche Firmen überleben die Erderwärmung? Also welche Unternehmen gibt es auch noch, wenn sich die Erde um 2 Grad oder so erwärmt?
Das ist ja jetzt auf den ersten Blick mal eine schräge Definition. Also das heißt ja im Grunde irgendwie eher nachhaltig für mein Geld.
Ja, ja, genau.
Also das heißt ja dann im Grunde auch, ich darf als Unternehmen mithelfen, dass die Erde sich weiter erhitzt. Aber wenn ich am Ende überlebe oder mein Geschäftsmodell überlebt, dann bin ich trotzdem nachhaltig.
Ja.
Also Amazon darf Online-Shopping anbieten mit Verpackungsmüll, mit Transportemissionen oder Microsoft darf KI-Suchmaschinen entwickeln, die viel Energie verbrauchen und die werden dann am Ende im Fonds trotzdem nachhaltig.
Nicht bei allen Fonds. Manche sind da auch strenger und die nehmen solche Unternehmen bewusst eben nicht mit rein. Mhm. Aber wie gesagt, ne, die Frage ist, was meinst du genau, wenn du sagst nachhaltig? Es gibt einen Experten für nachhaltige Finanzen, das ist Christian Klein von der Uni Kassel. Und der hat im Deutschlandfunk mal Folgendes zu Fonds gesagt, bei denen nachhaltig draufsteht.
Die meisten glauben ja, in diesem Fonds sind jetzt nur Windradhersteller, die mindestens 50% Frauenanteil im Board haben und die garantieren können, dass in der gesamten Wertschöpfungskette keine Kinderarbeit vorkommt. Das Problem dabei ist, dass wenn es solche Unternehmen überhaupt gibt, dann ist es wahrscheinlich auf der ganzen Welt nur eine Handvoll und keiner von uns will in einen Fonds investieren, der nur in 5 hochspezialisierte kleine Unternehmen investiert.
Ja, das klingt schon irgendwie logisch. Aber dann ist es doch im Grunde totale Augenwischerei, überhaupt irgendeinen Fonds nachhaltig zu nennen, oder?
Naja, manche Fonds haben ja wirklich strenge Regeln. Allerdings ist dann die Frage, ob man damit am Ende auch Geld machen kann. Stiftung Warentest sagt, zum Teil können die guten nachhaltigen Fonds schon mithalten mit anderen Fonds. Zum Teil gibt es da auch sowas wie 10-14% Rendite pro Jahr oder pro 5 Jahre. Mhm. Aber die Formel ist leider eigentlich, je strenger ein Fonds ist, also je mehr der darauf achtet, dass die Unternehmen wirklich öko und sozial sind, desto weniger Rendite hast du. Mhm. Im Moment ist es wirklich so, dass du vor allem dann Geld machst, wenn du in Waffen investierst, in fossile Energien und in die Riesenplayer wie Amazon und Co.
Also der reine Kapitalismus halt. Ich habe gelesen, bei Rheinmetall gab es jetzt in 1,5 Jahren fast 700% plus. Also Waffen, in dem Fall für die Ukraine, sind ein gutes Geschäft.
Ja, wir sind jetzt hier aber keine Finanzberater, ne? Okay. Ja. Christian Klein hat dem SWR mal was sehr Prägnantes gesagt. Er hat gesagt, wenn wir die Welt retten könnten und dabei reich werden könnten, dann hätte Donald Trump für uns die Welt gerettet. Fand ich irgendwie ganz nett.
Ja, eigentlich ist das sogar ein ganz cooler Gedanke. Also das heißt doch im Grunde, dass wir dringend dafür sorgen müssen, dass Klimaschutz sich wirtschaftlich lohnt. Ja? Oder wir müssen uns halt damit abfinden, dass wir nicht aufs Klima achten dürfen, wenn wir wirklich Rendite machen wollen.
Ja, im Moment muss man leider abwägen, was einem wichtiger ist. Hohe Rendite oder strenge Standards für Mensch und Natur. Christian Klein sagt, du kannst mit deinem Geld im Moment eigentlich nicht wirklich aktiv dafür sorgen, dass die Welt besser wird. Du kannst nur dafür sorgen, dass mit deinem Geld kein Schaden angerichtet wird. Aber auch dafür musst du nachschauen, welche Unternehmen sind in so einem Fonds mit dabei.
Und wo schaue ich das nach? Gibt es da Seiten im Netz, wo ich das gucken kann?
Ja, diese Liste von Stiftung Warentest zum Beispiel, die kostet was. Ich habe sie jetzt trotzdem in den Shownotes verlinkt. Es gibt dann noch die Seiten Clean West und Faire Fonds. Die prüfen Fonds auch auf Nachhaltigkeit, allerdings überhaupt nicht, ob die auch Geld bringen. Und dann gibt es die Seite Eco Reporter. Das ist ein journalistisches Magazin mit Artikeln zum Thema nachhaltiges Investieren.
Das ist jetzt schon ein bisschen ernüchternd, finde ich. Also was ist denn jetzt mit diesem Bericht, den die Bundesregierung bekommen hat, wie das besser laufen könnte, also wie unser Geld wirklich für Veränderung sorgen könnte?
Ja, da sagen die Fachleute, es muss in der EU noch deutlichere Regeln geben, was genau jetzt nachhaltig bei Fonds bedeutet. Das war auch schon erfolgreich. Also als die EU das vor ein paar Jahren angekündigt hat, dass sie da erste Regeln einführt, da haben die Banken sofort nachhaltige Fonds angeboten. Aber das müsste halt noch strenger werden. Ein Vorschlag ist auch noch, dass man keine Steuern auf Gewinne zahlt, wenn man als Privatperson in nachhaltige Fonds investiert. Und Deutschland könnte auch Startups stärker fördern, die was fürs Klima und für Artenschutz machen. Also da Garantien geben, sodass es nicht so riskant ist, wenn man da Geld investiert.
Das klingt für mich eigentlich alles ganz gut. Und es müssen ja eigentlich auch nicht ETFs oder Aktien sein.
Ja,
gibt's noch was anderes?
Du kannst dein Geld auch anders anlegen. Zum Beispiel kannst du es auf einem Festgeldkonto lassen bei einer Bank mit hohen Standards. Da gibt es dann weniger Rendite, aber das Geld wird besser verwendet. Manche Banken haben auch Crowdfunding für einzelne Ökoprojekte. Und du kannst auch in Genossenschaften investieren, aber diese beiden Sachen sind finanziell auch super riskant.
Das klingt schon alles so, als ob es echt schwierig wäre, Geld zu machen und gleichzeitig wirklich nachhaltig oder klimafreundlich zu investieren.
Ja.
Hast du denn jetzt für dich eine Lösung gefunden? Also könntest du mit gutem Gewissen investieren?
Ich weiß jetzt, dass ich eigentlich die Bank wechseln müsste und dann könnte ich es auch auf dem Konto liegen lassen, ne? Ohne dass damit irgendwas, gemacht wird, was ich nicht will.
Dann passiert auch nicht viel.
Ja, mit dem Geld anlegen, das ist so eine Sache. Also ich hätte wirklich gerne, dass ich damit aktiv was Gutes tue. Diese Fonds, die da aufgelistet sind jetzt bei Stiftung Warentest, die haben wirklich sehr gute Noten bekommen. Also das wäre jetzt schon mal ein Anhaltspunkt. Aber wichtig fände ich wirklich, wenn die EU strenge Nachhaltigkeitskriterien einführt, dann könnte man sich noch mehr darauf verlassen, dass das Geld was Positives bewirkt.
So Anka, jetzt gehen wir mal von unserem bisschen Geld, oder vielleicht hast du auch ein bisschen mehr Geld, zum ganz großen Geld der ganzen Welt, wie das verteilt werden soll, damit alle Länder was für den Klimaschutz tun können. Darum ging es nämlich auf der Weltklimakonferenz in Baku in Aserbaidschan. Die ist letztes Wochenende zu Ende gegangen. Und wir wollen heute nochmal auf die Ergebnisse gucken.
Ja, da ging es ja vor allem darum, wie viel Geld die reicheren Länder den ärmeren Staaten geben, damit die Klimaschutz finanzieren können und besser mit den Folgen vom Klimawandel klarkommen. Und ihr habt es vielleicht mitbekommen, es gab eine Einigung, aber so richtig dolle war die nicht.
Ja, die Industriestaaten haben zugesagt, bis 2035 auf eine Summe von 300 Milliarden Dollar pro Jahr zu kommen für die Entwicklungsländer. Und es sollen auch mehr Länder in diesen Fonds einzahlen als bisher, also auch Schwellen- und Ölländer wie China und Saudi-Arabien zum Beispiel.
Ja, und 300 Milliarden Dollar klingt ja erstmal viel, ist auch dreimal so viel wie bisher, aber ich weiß auch, dass das eigentlich nicht reicht.
Nee, und wir könnten eigentlich noch mehr machen. Das hat der Klimaökonom Niklas Höhne im Deutschlandfunk mal vorgerechnet. Nämlich, was das alles für Deutschland bedeutet.
Deutschland stellt ungefähr 6 Milliarden an Klimafinanzierung bereit. Wir geben aber gleichzeitig 35 bis 65 Milliarden aus für klimaschädliche Subventionen. Also wir geben in Deutschland aus dem Bundeshaushalt immer noch 10-mal so viel aus für die Sachen, die wir gar nicht haben wollen, wie nämlich fossile Energien, als wir an Schwellen- und Entwicklungsländer bereitstellen an Klimafinanzierung.
Und man muss auch sagen, diese 300 Milliarden Dollar sind ja wirklich viel weniger, als die Entwicklungsländer gefordert hatten. Die wollten 1,3 Billionen Dollar pro Jahr, also 1.300 Milliarden. Dazu hatten wir vor 2 Wochen schon eine Folge. Und diese 1,3 Billionen, die stehen jetzt zwar im Abschlusspapier, aber nur als Appell. Zugesagt worden sind die nicht.
Also das heißt, die Entwicklungsländer haben Pech gehabt.
Ja, aber eigentlich haben wir alle. Ja, weil das heißt ja nämlich auch, dass die jetzt weniger in Klimaschutz investieren werden. Das hat der Verhandlungsführer von Panama schon genauso angekündigt in Baku. Und dazu kommt ja auch noch, dass selbst diese 300 Milliarden nicht sicher sind, weil diese Vereinbarung ziemlich schwammig formuliert ist. Das hat unser Klimaexperte Georg Ehring im Podcast Der Tag vom Deutschlandfunk erzählt.
Es ist eine Zielzahl, wo die Länder politisch in der Pflicht sind, das auf irgendeine Weise zusammenzubekommen. Aber es gibt keine festen Quoten für einzelne Staaten oder Ländergruppen. Und es gibt bei dem bisherigen Ziel auch sehr unterschiedliche Meinungen. Was kann man dazu zählen? Ist das kreative Buchführung, dass die 100 Milliarden erreicht worden sind? Oder sind die wirklich zusammengekommen?
Also das Ergebnis der Klimakonferenz ist ja dann wirklich eher so Mittel. Weil es ging ja zum Beispiel dieses Mal auch gar nicht darum, wie man die Treibhausgase runterbringt und die Erderwärmung aufhält.
Ja, stimmt. Und der Ausstieg aus fossilen Brennstoffen, der spielte gar keine Rolle diesmal. In der letzten Abschlusserklärung, da stand ja zumindest noch drin, dass dieser Ausstieg in Angriff genommen werden soll. Und davon ist diesmal keine Rede.
Ja, ich habe gelesen, Greenpeace sagt, zum Glück gibt's nächstes Jahr schon die nächste Klimakonferenz. Die ist dann in Brasilien. Die Regierung da setzt sich ein bisschen mehr fürs Klima ein als so ein Ölland wie Aserbaidschan. Und Gastgeberländer können das ja schon so ein bisschen steuern, wie so eine Konferenz verläuft. Und da ist jetzt die Hoffnung, dass da nächstes Jahr dann die Öllobby nicht ganz so doll mitredet wie in Aserbaidschan. Also Matthias, wenn ich jetzt so drauf gucke, die Lage im Moment, so die Ergebnisse der Klimakonferenz, dann die Politik in den USA, in Europa, in Deutschland, da stelle ich fest, das mit dem Klimaschutz ist gerade
nicht so einfach.
Nicht so nee. Top Priority.
Ja, stimmt, ja. Man hat das diese Woche auch gesehen, als die neue EU-Kommission vom Europäischen Parlament bestätigt wurde. Die Kommission, die ist ja ganz entscheidend, wenn es um Wirtschaft und um Klimaschutz geht. Und nach dem Rechtsruck bei der Europawahl im Juni, da habe ich mir mal angeguckt, wofür steht eigentlich diese neue Kommission in Sachen Klimaschutz?
Die haben sich ja schon vorgestellt am Mittwoch im Parlament, die neuen Kommissare und Kommissarinnen. Und da ging es zuallererst um Wohlstand und Arbeitsplätze, sowas wie Autoindustrie. Und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat da gesagt, Europas Autoindustrie ist Europas Stolz, Millionen von Jobs hängen da dran. Wir müssen sicherstellen, dass die Autos der Zukunft weiter in Europa produziert werden.
Und womöglich sogar Verbrennerautos. Also es wird ja schon darüber diskutiert, ob das Verbrenner aus ab 2035, was ja eigentlich schon beschlossen ist, nicht noch ein bisschen rausgeschoben wird oder ob man diese sogenannten Flottengrenzwerte aufweicht, also es den Autoherstellern erlaubt, mehr Verbrenner zu verkaufen. Da spürt man schon den Rechtsruck im EU-Parlament und die rechte italienische Regierung, die würde diese Flottengrenzwerte am liebsten ganz abschaffen und Italien stellt jetzt mit Raffaele Fitto einen der Vizepräsidenten der Kommission und hat damit ziemlich viel Einfluss.
Dann lass uns noch mal die Kommissare und Kommissarinnen durchgehen. Also gibt es da überhaupt noch jemanden, der für Klimaschutz zuständig ist?
Ja, den gibt's. Das ist auch derselbe wie bisher, der Niederländer Wopke Hoekstra. Der war zu Anfang umstritten, weil er mal für Shell gearbeitet hat, den Ölkonzern. Aber die Kritik hat sich inzwischen gelegt. Und Hoekstra zum Beispiel, der will an den Klimavorgaben für Autohersteller festhalten. Also auch am Aus für den Verbrenner. Und die meisten Hersteller, muss man sagen, die wollen das im Grunde auch. Die wollen ja nicht ständig umplanen.
Ja, die müssen ja jetzt schon wissen, was bauen sie für Autos in 10 Jahren oder was verkaufen sie dann, ne? Die sind ja jetzt schon in der Entwicklung.
Ja, und auch dieser Green Deal der EU steht insgesamt nicht in Frage, also der Plan bis 2050 klimaneutral zu werden und die Wirtschaft dafür entsprechend umzubauen. Aber es heißt jetzt auch, der Green Deal ist kein Selbstzweck, sondern er soll die Wettbewerbsfähigkeit Europas in der Welt stärken. Also da tritt der Klimaschutz schon so ein bisschen nach hinten.
Aber ein großes Thema bleibt ja schon.
Ja. Und es gibt auch noch mehr Kommissionsmitglieder, die sich drum kümmern sollen. Die Spanierin Teresa Ribera zum Beispiel, das ist die neue Wettbewerbskommissarin. Und der Franzose Stéphane Séjourné, der ist zuständig für Industriestrategie und Wohlstand.
Kommissar für Wohlstand klingt sehr schön.
Ja, ne?
Was können denn die beiden für Klimaschutz tun?
Die haben tatsächlich einen Spezialauftrag. Die sollen jetzt zuerst mal zusammen Gesetze ausarbeiten, um die Industrie in Europa auf Strom und Wasserstoff umzustellen und um mehr günstigen Strom aus erneuerbaren Quellen zu produzieren.
Und kann man das einschätzen, wie stark die sich für Klimaschutz einsetzen werden? Oder ist das Thema Klima jetzt mit der neuen EU-Kommission offiziell abgerutscht und Wirtschaft ist Nummer eins?
Ja, also für Ribera ist Klimaschutz auf jeden Fall ein ganz wichtiges Thema. Sie hat in Umwelt- und Klimafragen schon die UNO beraten. Sie hat auch am Pariser Klimaabkommen mitgearbeitet. Und sie hat als Umweltministerin in Spanien auch ein paar Dinge umgesetzt. Den Ausstieg aus dem Kohleabbau zum Beispiel.
Und der Franzose Séjourné, der für Wohlstand?
Der für Wohlstand und Industrie. Mhm. Ja. Also Séjourné ist ein enger Vertrauter von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, aber als Klimaschützer ist er bisher jetzt nicht besonders aufgefallen.
Also ist noch nicht klar, ob er jetzt vielleicht auch Wirtschaftsförderung ohne Klimaschutz macht, wenn es um Arbeitsplätze geht.
Ja, könnte so sein. Aber interessanterweise sagt ja gerade die Wirtschaft, lasst uns das nicht gegeneinander ausspielen, sondern wir müssen bei der Wirtschaftsförderung unbedingt den Klimaschutz mitdenken. Holger Lösch vom Bundesverband der Deutschen Industrie, der hat gerade erst im Deutschlandfunk gesagt, wir wollen die Wirtschaft ökologisch umbauen, wir wollen die Klimaziele erreichen, helft uns doch dabei.
Wir machen alle 3 Jahre eine Studie und wir kommen immer zu dem Ergebnis, dass es technisch alles möglich ist. Aber wir sagen auch immer, was notwendig ist, nämlich weniger restriktive Regulierung, weniger staatliche Feinsteuerung, mehr Schutz vor unfairem Wettbewerb anderer großen Player. Und wenn wir das nicht machen, dann werden wir diese Ziele nicht erreichen.
Das heißt, die Wirtschaft will vor allem, dass Investitionen in den Klimaschutz sich rechnen. Und die Unternehmen wollen wissen, wo es hingeht. Also, dass die EU konsequent auf Klimaschutz setzt und für Planungssicherheit sorgt. Das muss die neue EU-Kommission jetzt irgendwie hinkriegen.
Was geht?
Bei Was geht gucken wir ja, was wir selbst machen können in Sachen Nachhaltigkeit. Und wir dachten, wir gucken heute mal, wie man nachhaltige Adventskalender oder nachhaltige Weihnachtsgeschenke machen kann. Ist ja jetzt die Zeit. Also es muss ja nicht immer neu kaufen sein, muss auch nicht immer Plastik sein und vielleicht nicht so viele Ressourcen verschwenden. Machst du einen Adventskalender, Matthias?
Ja. Aber ich finde das dieses Jahr total schwierig. Also einfach nur Schoko finde ich doof und selber einen machen, da habe ich halt oft so Kleinkram reingetan, den dann am Ende doch keiner braucht und auch wieder wegwirft. Oder ich tue auch wieder Süßigkeiten rein. Jetzt habe ich mir dieses Jahr überlegt, ich tue für jeden Tag so ein kleines Rätsel rein. Und am Ende führen die alle zusammen zu einem Gutschein.
Schöne Idee, ja.
Machst du sowas?
Nee, dieses Jahr nicht. Aber mir kam gerade so die Idee, man könnte ja vielleicht auch so kleine Wünsche oder so reinschreiben. Oder Komplimente für eine Person.
Das ist auch schön.
Ja. So das finde ich richtig toll an dir. Und dann so 24 Stück davon.
Ja, oder ich mische das zusammen. Mhm. Das ist eine super Idee jedenfalls.
Also ja, mehr ideell oder Emotionen. Ne? Müssen ja nicht immer Gegenstände sein. Aber ja, vielleicht will man ja Weihnachten dann trotzdem was unterm Baum liegen haben. Also immer nur diese Zeitgutscheine, Essen gehen und Konzertkarten. Es ist ja doch schön, wenn da auch verpackte Sachen liegen.
Ja, aber finde ich trotzdem schön, deine Idee. Aber du hast recht, Dinge sind auch manchmal schön.
Ja, und in Sachen Nachhaltigkeit würde ich jetzt gerne deine Meinung zu etwas wissen, weil ich verschenke auch manchmal Bücher, die gebraucht sind.
Okay.
Manchmal sieht man es denen auch an Und dann weiß ich nicht so genau, ist das jetzt cool oder ist das schäbig? Also meine Motivation ist ja Umweltschutz, aber vielleicht kommt das auch so rüber, als wäre ich einfach nur geizig. Also würdest du es annehmen, ein gebrauchtes Buch?
Ja klar, also mir macht das echt nichts aus. Also vielleicht, wenn dann so eine alte Widmung drinsteht, die irgendwem gilt, obwohl das auch wieder lustig sein kann. Und wenn du was reinschreibst, würde ich mich sogar, also da würde ich mich total freuen, egal ob gebraucht. Und ich mache das ja auch. Also so teure Sachen, Handys oder ein neues Becken für das Schlagzeug von meinem Sohn, die kaufe ich immer gebraucht.
Und er freut sich gleich.
Ja, viel. Auf jeden Fall. Aber da ist das Problem eher, dass es immer ein ganz bestimmtes Becken sein muss. Und wenn es das nicht gebraucht gibt, dann geht es dann halt nicht. Und Klamotten übrigens funktionieren auch super gebraucht.
Zu Weihnachten?
Ja, also ich finde ganz oft welche, die sehen aus wie neu. Habe ich schon gemacht. Und das machen ja andere Leute auch so.
Ja, das stimmt. Es gibt eine neue repräsentative Umfrage vom Handelsforschungsinstitut IFH und eBay. Und da haben 35% der Leute gesagt, dass sie zu Weihnachten dieses Jahr was Gebrauchtes verschenken wollen. Zum Beispiel Elektronik, Bücher, aber tatsächlich auch Mode mit dabei.
Siehste? Und das sind 6% mehr als letztes Jahr. Und von den 18- bis 29-Jährigen wollen das sogar 56% so machen. Also wir sind da nicht allein.
Ja, wir würden gerne mal von euch wissen, wie ihr das findet. Also findet ihr es okay, wenn ihr gebrauchte Sachen geschenkt bekommt? Und vielleicht habt ihr auch Tipps für schöne, nachhaltige Geschenke. Und ich meine mit Nachhaltigkeit jetzt nicht die Regeln, die für ETFs gelten.
Okay, wenn ihr was wisst, schreibt uns das an updateerde@deutschlandfunknova.de und macht schnell, weil ich brauche noch ein paar Ideen.
Matthias, wir hatten sehr viele Themen heute. Nimmst du was Spezielles mit?
Also ich nehme vielleicht mit, dass die Wirtschaft vor allem darauf drängt, dass Klimaschutz und Wirtschaftsförderung zusammen gedacht werden müssen und da irgendwie keinen Gegensatz draus macht. Das macht mir ein bisschen Hoffnung, dass da vielleicht mal was geht, jetzt auch schnell. Und was bleibt für dich heute hängen?
Ich bin sehr, sehr froh, dass ich mich endlich mal sehr intensiv mit diesem Thema Geld investieren beschäftigt habe. Und ich weiß jetzt viel besser Bescheid, was ich prüfen muss, wenn irgendwo nachhaltig draufsteht.
Deine Minute Natur.
So, wir düsen jetzt mal nach Melbourne in Australien und zwar ganz nachhaltig, nur in Gedanken. Da gibt es nämlich am St. Kilda Pier eine Kolonie von Zwergpinguinen. Und gerade ist eine gute Zeit, die mit ihren Küken zu sehen oder zumindest zu hören.
Ja, und an dieser Stelle auch danke an unsere Update-Erde-Redakteurin Anneke, weil wenn wir keinen Natursound von euch haben, dann sucht sie uns diese schönen Töne raus.
Jupp.
Wir sagen tschüss, wir sind Anka.
Und Matthias. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.